Heute und am nächsten Sonntag geht es um ein Thema, was gerade ziemlich in ist. Wer so die Nachrichten verfolgt hat in den letzten Tagen und Wochen, der hat erlebt, wie um Macht gegiert wird, wie es taktische Spielchen gibt, um irgendwie an die Regierung zu kommen oder zu verhindern, dass andere an die Regierung kommen, dass möglichst ein Regierungs- oder ein Herrschaftswechsel stattfindet und was für groteske Züge das annehmen kann. Welche Schmierentheater da laufen. Und gerade in der letzten Woche konnte man das in Thüringen wunderbar sehen, dass das in einem Desaster gemündet ist und hinterher alle irgendwie ganz beschämt dastanden und die, die sonst ziemlich große Klappe haben, irgendwie kaum in die Kamera zu trauen, sich zu trauen schauten, weil irgendwie alles den Bach runtergegangen zu sein schien. Herrschaftswechsel. Das ist das Thema diese Woche und in der nächsten Woche. Es geht ganz häufig und ganz oft um Herrschaft, um Macht zu haben, Einfluss zu haben in unserem Leben. Der eine oder andere von uns hat vielleicht auch da so eine Affinität zu, das heißt auch gerne, was zu sagen zu haben, Einfluss ausüben zu können oder zumindest verhindern, dass in dem Umfeld die ja, nach den eigenen Vorstellungen Falschen das Sagen haben, dass plötzlich so ein seltsames Gefühl aufkommt, wenn man merkt, da haben Leute was zu sagen oder sagen mir was, wo ich gar nicht so gerne hätte, dass sie mir was sagen. Dass sie Autorität haben, wo ich mich schon lange ärgere vielleicht oder wo du dich vielleicht schon lange ärgerst, dass sie dir was zu sagen haben. Und du denkst, wenn ich was zu sagen hätte, dann würde ich dafür sorgen, dass die nichts zu sagen haben. Dass hier mal ein anderer Wind weht. Dass hier mal so ein Autoritätswechsel stattfindet. Ich glaube, die Frage mit Herrschaft, Macht, Autorität, was zu sagen haben, ist ein Thema, was uns alle irgendwie betrifft. Was Kinder betrifft, die sich ärgern, dass die Eltern was zu sagen haben. Was die Eltern ärgert, weil sie vielleicht Kinder, unsere Tochter ist gerade weg, kann ich ja sagen, in der Pubertät meinen, alles sagen zu wollen. Also man hat ständig mit dem Thema zu tun. Und dieses Thema ist auch ein ganz elementares im Christsein. Also wenn es um Gott geht, um Beziehung mit Gott, ist die Frage nach Macht und Herrschaft ein ganz großes Ding, weil sie in unserem Leben so ein großes Ding ist. Jeder hat irgendwie mit Einfluss zu tun. Und jeder hat damit zu tun, dass er entweder Autorität über sich akzeptiert oder nicht akzeptiert, am ganz menschlichen Bereich. Wer Arbeitnehmer ist, hat Autorität über sich zu akzeptieren. Wer Arbeitgeber ist, auch. Manchmal von Investoren und finanziellen Dingen. Und Jesus behandelt dieses Thema der Herrschaft und der Macht immer wieder. Das zieht sich durch das ganze Neue Testament. Und er hat bemerkenswerte Dinge darüber zu sagen. Und wenn wir an Herrschaftswechsel denken im Bereich von Glauben, von Gemeinde, ist vielleicht der schon länger Christ ist, schon länger mit Jesus lebt, auf dem Weg, dass er denkt, ja klar, die Sache mit Herrschaft ist klar, Gott ist der Herr und ich ordne mich ihm unter. Das Herrschaftswechsel geht im Christsein so, dass wer zum Glauben kommt, Jesus als Autorität, uneingeschränkte Autorität in seinem eigenen Leben akzeptiert. Eigentlich ist genau das Christsein. Aber heute soll es gar nicht so sehr darum gehen, sondern um eine andere Art von Herrschaftswechsel, sozusagen nicht die Vorstufe, sondern das Entscheidende. Was kommt, bevor ich tatsächlich Jesus akzeptiere als Herr meines Lebens? Dass ich mich ihm unterordne. Letzte Woche hat Detlef Schude darüber geredet, wie wichtig das ist, sich unterzuordnen unter die Macht und unter die Weisheit und Leitung Gottes. Und dass das Christsein heißt, dass das Glauben heißt, ihm nachzufolgen. Aber warum geht das überhaupt? Warum sollte ich das überhaupt? Warum ist das überhaupt möglich? Vielleicht bist du noch gar nicht auf dem Weg mit Jesus und fragst dich, also mal aller Liebe, warum sollte ich das, mich unterordnen? Heute geht es um den Herrschaftswechsel, der bei Jesus anfängt. Er hat einen Herrschaftswechsel vollzogen, der sozusagen die Blaupause ist für allen Herrschaftswechsel, den wir in Bezug auf Gott vollziehen. Er hat den Maßstab gesetzt. Er hat das Vorbild gegeben. Er hat diesen Herrschaftswechsel, den wir in unserem Leben erleben können, hin zu Jesus erst möglich gemacht. Und dieser Herrschaftswechsel fängt eben ganz woanders an. Nicht da, wo jemand zum Glauben kommt, sondern vor 2000 Jahren. Als Jesus seine Herrschaft ablegt, seine Macht, seine Autorität, alles befehlen und sagen zu können, weil er der Schöpfer des Universums ist und darauf verzichtet, sozusagen seine Krone nimmt und sie ablegt. In die Krippe. Herrschaftswechsel fängt eben da an, wo Jesus in diese Welt kommt. An einem Abend, in einer stressigen Zeit, in einem unbedeutenden Dorf, in einem gebrauchten Stall, einer gebrauchten, von Tieren gebrauchten Futterkrippe. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Bevor Jesus von uns irgendetwas verlangt, fordert, erwartet, tut er es selbst. Das ist ein Grundsatz im ganzen Glaubensleben. Jesus lebt alles selbst zuerst, was wir auch leben sollen. Wenn er sagt, ich bin euer Herr und ordnet euch mir unter, dann ordnet er sich unter. Dann legt er seine Herrschaft ab und wird ein Mensch, einer von uns. Dieser Weihnachtstext, der eigentlich in so eine romantische Heiligabend-Vespa passt, mit Weihnachtsbaum und Kerzenduft, ist eine existenzielle Sache für Gott selbst. Er legt ab. Er verzichtet. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Was steht hier? Was macht Herrschaftswechsel aus? Jesus verzichtet auf alles. Er legt ab. Er sucht nicht nach dem eigenen Vorteil. Er fragt nicht, was gefällt mir, was befriedigt meine Bedürfnisse? Wie kriege ich das meiste raus aus diesem ganzen Deal hier? Sondern legt ab. Er legt dieses Sein als Schöpfer des Universums ab und wird Mensch. Begegnet Menschen, den Hirten im Stall. Die sind wahrscheinlich reichlich irritiert, weil sie dort ein kleines Baby sehen und denken, also liebe Zeit, das ist irgendwie Gott hier in einer beschmutzten Futterkrippe, wo der Sabber von den Tieren neben noch runterläuft. Wie sollte das gehen, dass Gott sich so herablässt? Wie sollte das gehen, dass Gott nicht in Pracht und Herrlichkeit kommt und mal zeigt, wo der Hase langläuft und wer hier das Sagen hat, sondern sich unterordnet. Wie kann das sein, dass so ein Herrschaftswechsel vonstatten geht? Hast du dich gefragt mal, warum das alles? Warum Gott hier nicht eine große Show abzieht? Und das auch nicht damit zu beantworten ist, naja, sag mal, das ist ja Gott gewesen. So, wenn es drauf ankommt, hat er auch noch irgendwie aus der Hemdtasche die Gottkarte gezogen, hat gesagt, naja, wenn es allzu eng wird, dann mache ich einen auf Gott, da komme ich schön aus der Sache raus. Es ist auch kein Spiel, wo man sagt, naja, er war ja immer noch Gott, hinterher war er ja wieder beim Vater, ist doch alles nicht so wild. Warum hat Gott das gemacht? Warum hat er sich in Jesus so gedemütigt, selbst gedemütigt? So demütig verhalten. Warum tut Jesus das? Palast gegen Stall. Warum lebt er geben statt nehmen? Nicht nur in der Krippe, sondern die ganze Zeit, während er hier lebt. Warum entscheidet er sich für selbstgewählte Armut anstatt Reichtum? Warum für Demut statt Herrschaft? Warum wäscht er da seinen Jüngern die Füße? Warum eigentlich Verzicht auf eigenen Vorteil anstatt eigenen Vorteil? Warum entscheidet er sich, hier auf die Erde zu kommen, um Ablehnung zu erfahren, anstatt bedingungslose Annahme bei dem Vater zu leben? Warum Kreuz statt Krone? Warum das alles? Das ist kein religiöses Ding für die Kirche oder für Gemeinde oder für irgendwelche besonders religiösen. Warum dieses Herablassen, diese Demut? Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr wisst ja, sagt der Paulus den Christen in Philippi, die ziemlich frisch zum Glauben gekommen waren, die noch neu waren im Christsein, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Also dieses sich selbst verschenken, sich ausschütten, sich hingeben, bedingungslos. Er, der reich war, wurde arm, damit wir Armen reich werden. Also nicht für sich hat er das gemacht, sondern für uns. Warum das alles? Weil Gott unbedingt mit dir in einer versöhnten Beziehung leben will. Das Erste, warum Jesus das macht, sich so hingibt, ist, um Gottes größten Wunsch zu erfüllen. Es ist Gottes Sehnsucht. Noch bevor du vielleicht Sehnsucht hast oder dich fragst, was hat das mit Gott und Jesus auf sich, was bedeutet das, Christ zu sein, hat Gott eine unglaubliche Sehnsucht, einen bedingungslosen Wunsch, uns zu begegnen. Darum geht es in jedem Gottesdienst, uns zu begegnen. Jeden Gottesdienst will Gott dir begegnen, durch all das, was hier geschieht. Wir feiern gleich das Abendmahl. Gott möchte im Abendmahl dir in besonderer Weise begegnen. Er sehnt sich so unbedingt danach, dir zu begegnen. Deswegen geht Gott auf unsere Stufe und schaut dir in die Augen. Der allmächtige Herrscher, der Schöpfer des Universums, schaut dir in die Augen und begegnet dir in all seiner Liebe und sagt dir, wie immer du heißt, jetzt kannst du deinen Namen eintragen. Der Vater im Himmel hat sich so danach gesehnt, mit dir Gemeinschaft zu haben. Nicht mal eben nur am Sonntagmorgen, sondern in eine Beziehung mit dir zu treten, die dich rettet, die dir dient die dich aus dieser bitteren Not der Trennung von Gott rausnimmt und dich in die vollkommene Freiheit führt. Also zwei Gründe eigentlich. Der erste Grund, warum Jesus das tut, sich so runterzubeugen und uns die Füße zu waschen, uns zu vergeben, uns wieder aufzuhelfen, mit uns in unseren Dreck vielleicht zu gehen, in unsere Not, ist, dass der Wunsch seines Vaters ist, dich nicht verloren gehen zu lassen und dich zu retten und dich auf seinen Weg zu bringen in die vollkommene Freiheit. Sein Wunsch ist das. Und weil er deine Not sieht, noch bevor du sie überhaupt wahrnimmst, vielleicht denkst du, doch alles in Ordnung, wieso Not? Noch bevor du deine Not erkennst, sieht er sie und will dich retten. Und wenn wir das Abendmahl feiern, benutzt Jesus ja dieses Passamahl, was damals gefeiert wurde, und macht daraus ein Abendmahl. Und Passa, was heißt das? Rettung, Befreiung. Gott macht das Unmögliche möglich. Millionen von Israeliten ziehen aus Ägypten. Das war nicht möglich, das ging nicht. Gott macht das möglich. Er führt durch die Wüste, durch Wüstenzeiten, durch Dürre, durch Trockenheit, durch Hunger, da wo es kein Wasser gibt, führt er hindurch, da wo sorgt er dafür, dass Menschen heil werden, dass da wo du einen unglaublichen Lebensdurst hast, dein Lebensdurst gestillt wird. Dieses Abendmahl ist ein Fest der Rettung und der Befreiung, des Auszugs aus der Not und dem Elend und den Sorgen vielleicht auch in deinem Leben, den Sorgen um deine Zukunft, den Sorgen um deine nächste Zeit, um das, was arbeitsmäßig passiert, um das, was mit deinen Kindern passiert, raus in diese Freiheit. Deswegen kommt Jesus uns auf Augenhöhe entgegen, dir auf Augenhöhe entgegen, und dient dir. Und du vielleicht sagst, also das ist mir doch zu peinlich. Ich sollte doch Gott dienen. So rum ist doch eigentlich richtig. Herrschaftswechsel ist das, was Gott vollzieht in Jesus, indem er ablegt. Vielleicht fällt uns das manchmal schwer, das selbst ablegen, das Verzichten, das Hingeben, das sich selbst ausschütten für andere, um andere zu dienen. Bei uns heißt es häufig, was können andere tun, damit es mir gut geht? Wir hätten so wahrscheinlich, jeder von uns hat so ein paar Wünsche, die andere oder wie auch immer, Arbeitgeber mit einer Lohnerhöhung oder der Ehepartner tun kann, damit mir es gut geht. Also, was können andere tun, damit mir es gut geht? Das ist so eher uns vertraut, diese Frage. Jesus dreht das um, der Schöpfer des Universums, unser Gott, dreht es um und sagt, was kann ich tun, damit es anderen gut geht? Vielleicht fällt es dir schwer, diese Demut anzunehmen. Vielleicht fällt es dir schwer, auch anderen so zu begegnen. Und ich glaube, jeder stellt ein Stück weit fest bei sich, mir fällt diese Demut schwer. Mir fällt das schwer zu verzichten. Ich hätte gern Recht. Ich würde gerne auf meine Kosten kommen. Ich würde gerne auf meinem Recht bestehen. Und anstatt sich zu beklagen oder auch damit zu kämpfen und zu sagen, ja, es ist nicht so weit her mit meiner Demut, mit meinem Verzicht, mit meinem Ablegen, ist es gut, uns die Demut, die Jesus hat, vor Augen zu führen, die Jesus gelebt hat. Und je mehr wir das tun, je mehr wir in den Blick nehmen, wie Gott Mensch geworden ist und lesen, wie Gott in Jesus Menschen begegnet, umso mehr werden wir ins Staunen kommen, erleben, wie Gottes Wesen unser Wesen durchdringt, umso mehr Sehnsucht werden wir auch haben, zu werden wie Jesus. Je mehr wir auf die Demut von Jesus gucken, auf diesen Herrschaftswechsel, der so ganz anders ist, umso mehr wird unser Leben aufblühen. Dann sind wir nicht ständig damit beschäftigt, uns sagen, ach, wir werden gern demütiger, wir werden gern mehr hingegeben, wir werden gern alles mehr und schaffen es dann doch nicht. Es geht darum, uns Jesus auszusetzen, ihn anzuschauen und in sein Licht zu kommen, in dieses Licht dieser Demut, um zu erleben, wie sein Wesen unser Wesen immer mehr durchdringt. Also, wenn wir da in der Gefahr stehen, müde zu werden, wie es in Hebräer 12, Vers 3 heißt, wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet, wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren, sondern ermutigt werden und in die Anbetung Gottes kommen. Und in einer unglaublichen Dankbarkeit, nicht zu begreifenden Dankbarkeit, sich Jesus hinzugeben. Dankbar für diesen Herrschaftswechsel, den er getan hat, dass er kommt und uns dient. Heute, morgen, übermorgen im Alltag, in unseren Nöten und Schwierigkeiten. Wir brauchen diesen Herrschaftswechsel vom Palast zum Stall. Vom Recht auf Anerkennung zum Verzicht. Und werden sehen, wie uns das in die vollkommene Freiheit führt. Amen.